Deutschlandfunk Kultur heute.
In Berlin gibt es 18 neue Filme innerhalb einer Woche. Wer den großen Berlinale-Wettbewerb komplett sehen möchte, muss sich auf dieses Pensum einlassen. Heißt 2 bis 3 Filme pro Tag. Am Freitag ging's los und wir wollen am Ende des ersten Festspielwochenendes eine erste Zwischenbilanz ziehen mit Maya Elmenreich, die für Kultur heute von Deutschlands größtem Filmfestival berichtet. 4 Premieren gab es bereits, Filme aus Argentinien, Italien, den USA und aus Frankreich. 2 Regisseurinnen und 2 Regisseure, oder Maya Elmenreich? Wie lassen sich die bisherigen Filme sonst noch zusammenfassen?
Ja, man könnte auch sagen, wir sind hier in den Kinos am Potsdamer Platz bislang ausgesprochenen vielen Außenseitern und Sonderlingen begegnet. Also Menschen, die mit ihrer jeweiligen Art nicht zum Gros der Gesellschaft zählen, die alleine dastehen und Welt um sich herum anders wahrnehmen als der Rest. Das wäre vielleicht so ein roter Faden, der sich bislang knüpfen lässt. Ja, und apropos Knüpfen, der neue künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, der hat die ersten Tage, ich hoffe, das geht auch weiter, so ganz meisterhaft geknüpft oder komponiert. Denn die Reihenfolge, in der man solchen Wettbewerb gestaltet und dann ja eben auch sieht, ist ja auch eine Kunst für sich. So hat er also am ersten Tag den absoluten Einzelgänger in den Mittelpunkt gestellt und am zweiten ging es dann um Zweierbeziehungen, natürlich auch der besonderen Art. Was aber alle 4 Filme bisher verbindet, und da muss ich nochmal auf Carlo Chatrian zurückkommen und ihn ausdrücklich loben, das ist die Tatsache, dass jeder dieser Filme bislang eine ganz eigene Stimme besitzt, einen ganz eigenen Ton, so hatte er das ja angekündigt für diesen Wettbewerb.
Der Ton unserer Leitung, wir sind ja live, reden miteinander, wackelt ein bisschen, aber wir können es, denke ich, jetzt ein bisschen stabiler weiterführen. Einzelgänger ja und Zweierteams, vielleicht brauchen wir hier jetzt doch mal kurz die Filme im Schnelldurchlauf.
Ja, fange ich mal vorne an. Die argentinische Regisseurin Natalia Meta hat eine Chorsängerin und Synchronsprecherin in den Mittelpunkt ihres Filmes gestellt, der die eigene Stimme plötzlich nicht mehr alleine zu gehören scheint. Die verliert die Kontrolle über ihr Instrument. Das kann kein Arzt klären. Also was man medizinisch sieht und tatsächlich hört, das passt nicht zusammen. Und das ist natürlich so die beste Voraussetzung für einen Horrorfilm. Dieser spielt nämlich da ganz herrlich damit, dass Auge und Ohr Unterschiedliches wahrnehmen. Ja, und um den Sehsinn geht es auch bei dem Italiener Giorgio Di Ritti. Der hat das wahre Leben verfilmt von dem Maler Antonio Ligabue, geboren 1899. Dieser Ligabue muss als Kind stark traumatisiert worden sein, körperlich eingeschränkt, heftigste Gefühlsausbrüche. Wurde also von einer Einrichtung zur nächsten gereicht, lebte völlig verwahrloste Zeit lang auch im Wald, bis dann endlich seine künstlerische Begabung erkannt wurde. Der blieb aber ein Sonderling und ist nur zum Teil sozusagen Mitglied einer Kunstszene geworden mit seinen expressiven Bildern. Einmal abgesehen von dem überragend guten Hauptdarsteller hat Ritti einen sehr farbintensiven Film gedreht, der erst wie so eine Art Puzzle beginnt und dann entwickelt sich so peu à peu eine stringente Erzählung daraus. Ja, und gemessen an diesem Maler ist Philipp Garrels Protagonist ein absoluter Normalo, ein junger Mann in unserer Zeit, der eine Beziehung nach der anderen hat und wie er sagt, so vor lauter Faulheit kann er sich eigentlich nicht zur Verbindlichkeit durchringen. Wir schauen ihm eine Zeit lang zu, wie er durch sein unentschlossenes Beziehungsleben taumelt. Und ja, dieser Film Das Salz der Tränen von Philipp Garrel ist bislang für mich eigentlich der Film, der mich am wenigsten überzeugt hat und am wenigsten gepackt hat. Das aber kann ich jetzt nicht sagen über First Cow, den neuen Film von Kelly Reichardt aus den USA. Der spielt in den 1820ern an der Final Frontier, also im heutigen Oregon, wo es alle damals hingezogen hat, die Reichtum und das große Glück gesucht haben. Und Kelly Reichardt ist noch immer begeistert davon, dass sie heutzutage diesen Film, also eine Romanverfilmung ist das, überhaupt machen konnte, wie sie das gestern in der Pressekonferenz gesagt hat.
If someone will let you make a movie about someone stealing milk from a cow at this day and age, it's pretty good.
Ja, also wer heutzutage einen Film machen darf über 2 Typen, die nachts die Milch einer Kuh stehlen und mit den Brötchen, die sie daraus backen, wohlhabend werden, das ist schon ein großes Glück für Kelly Reichardt und alleine der Plot dieses Anti-Western ist schon mal ganz schön besonders.
Ein Anti-Western drehen, wie setzt sie diesen Plot um?
Ja, sie erzählt uns im Tempo der beiden Charaktere, also sehr, sehr langsam, muss man sagen, von dieser ungewöhnlichen Männerfreundschaft zwischen dem Koch Cookie, der stammt aus Maryland, und der Chinese King Lu, der hat schon die ganze Welt bereist, ist also so ein richtiger Mann der großen Welt. Die beiden treffen nun also in der Wildnis des Westens aufeinander und die beiden zieht es nicht zur Biberjagd, wie alle um sie herum, die das große Geld erwittern. Sie begnügen sich nämlich mit dem, was was der Boden hergibt. Und somit ruht die Kamera auch immer wieder auf der Erde. Also das ist wirklich ein Film, der den Blick nach unten richtet, wo die beiden Pilze pflücken, wo sie Beeren und Nüsse sammeln, höchstens mal eine Falle aufstellen, um ein Tier zu fangen. Und mit diesem Respekt gegenüber der Natur begegnen diese beiden, King Lu und Cookie, auch besagter Kuh, die zwar nicht ihnen gehört, die sie aber jede Nacht aufsuchen und sie auch ganz freundlich bitten um die Milch. Also die Genügsamkeit dieser beiden, die da die Brötchen backen und dann auch verkaufen, die wird irgendwann dann doch auf eine harte Probe gestellt, als sie nämlich sehr, sehr erfolgreich mit ihren Milchbrötchen werden. Alles, was sich lohnt, ist gefährlich, sagt dann King Lu einmal ganz klug. Ja, man könnte fast so eine Art Kapitalismuskritik aus diesem sehr langsamen, sehr ruhigen und auch ziemlich stillen Film herauslesen. Aber ich glaube, das verbietet sich in einer gewissen Weise, denn im Kern geht es doch um das, was zu Beginn in diesem Film, der übrigens fast im Quadratformat gefilmt wurde, was ganz zu Beginn da auf der Leinwand steht. Da ist nämlich ein Zitat von William Blake zu lesen und das sagt: Dem Vogel ein Nest, der Spinne ein Netz und dem Menschen Freundschaft. Also es geht um die gute alte Freundschaft, die uns Menschen doch immer zusammenhält und auch in so ungewöhnlichen Zeiten wie da in den 1820er Jahren.
Danke, Maya Emmerich, für heute. Morgen geht's dann um den deutschen Beitrag im Berlinale-Wettbewerb von Christian Petzold. Undine, Wasserspiele frei nach Ingeborg Bachmann.